Und ich hoffe, wir haben auch eine gute Zeit hier miteinander und freue mich, weiterfahren zu dürfen in der kleinen Miniserie, wie es Daniel ja gesagt hat, zur Reformation, beziehungsweise der Anlass des Reformationstages hat mich bewogen, zwei Grundworte, reformatorische, aber auch biblische Grundworte, einfach mal wieder uns bewusst zu machen. Basisworte der Reformation, aber auch Basisworte der Bibel überhaupt. Letztes Mal war das Thema Gnade oder dieses Wort und heute soll es einfach um Evangelium gehen. Da machen wir einen Streifzug durch die Landschaft des Evangeliums und gewissermaßen so ein paar Sightseeingspunkte, Aussichtspunkte, wo man vielleicht sagt, da war ich schon mal. Natürlich, wenn es um Basisworte, Basisbegriffe geht, dann waren wir immer schon mal dort, wenn es um biblische Grundwahrheiten geht. Aber vielleicht einfach, wenn wir sie miteinander anschauen, dass dann auch eine neue Sicht drauf kommt oder eine andere Gesamtsicht sich nochmal einstellt und es einfach schön ist, auch diese Punkte anzuschauen, sie wichtig sind. Streifzug durch die Landschaft von Evangelium, aber es braucht natürlich auch einen Anfahrtsweg und da machen wir erstmal noch einen kleinen Anfahrtsweg mit dazu, weil Evangelium heißt ja eigentlich frohe Botschaft. Gute Nachricht, frohe Botschaft. Die haben wir diese Woche bekommen, meine Frau und ich, eine richtig gute Nachricht am Freitagabend, denn wir sind tatsächlich noch einmal, inzwischen zum 9. Mal, Großeltern geworden. Eigentlich haben wir schon ein bisschen drauf gewartet, weil der Termin war schon letzte Woche, Freitag und Samstag. Und dann kamen ja am Sonntag dann auch die beiden Enkel, die Brüder sozusagen von dem Kleinen jetzt, der Mika mit 10, Eli mit 5, weil wir dachten, vielleicht stellt sich dann über die 2 Tage, wo sie da sind, das Kind ein. War aber nicht der Fall. Und die waren dann da und es hat nur ein paar Tage gedauert bis Freitag. Aber jetzt ist es da, frohe Botschaft. Wir wissen auch, wie es heißt, weil das war die spannende Frage. Wie wird es heißen, das kleine Brüderle? Das war ja schon klar, dass es ein Brüderchen wird. Und dann, als wir da beim Tisch saßen, Anfang dieser Woche, haben wir festgestellt oder auch direkt gefragt, den Mika, 10 Jahre, weißt du, wie dein Brüderchen heißt? Kennst du den Namen? Hat er gesagt, ja, aber ich darf es nicht verraten. Meine Frau hat dann angefangen mit dem Buchstaben A. Und er ist ein bisschen zusammengezuckt und hat ein paar Namen genannt, zusammengezuckt, hat es aber nicht verraten. Und er durfte es ja auch nicht verraten und gesagt, ja, das wollen wir auch akzeptieren, dass du das nicht verrätst. Und es bleibt ein Geheimnis, bis das Kind da ist. Es ist schon was Geheimnisvolles mit Namen und mit Namensgebung. Jeder hat da seine eigenen Vorlieben. Man kann sich auch Hilfe holen aus dem Netz. Da gibt es auch genügend Möglichkeiten, über Namenslisten irgendwo sich eine Auswahl zu treffen. Kann man auch sehen, wie Namen bewertet werden. Zum Beispiel, wenn man auf so einer Seite Hans eingibt, dann gibt es da ein Profil und dann wird da dargestellt, ob man mit diesem Namen eher etwas Modernes oder etwas Altes, modische Person verbindet, jemand Junges oder jemand Altes, jemand Intelligentes oder nicht so intelligent, attraktiv, unattraktiv, sportlich oder unsportlich, kann man dann so feststellen, vielleicht auch mit diesen Kriterien vorgehen. Namen sind ja schon relevant. Sie stehen für die Person, sie stehen für die Sache, sie stehen für einen Menschen. Namen sind wichtig. Nicht nur für Personen, Namen sind auch wichtig für Institutionen, Namen sind wichtig für Gemeinden. Wir heißen Christusgemeinde. Das ist unser Name. Den habt ihr euch vor längerer Zeit gegeben, Christusgemeinde. Machen wir mal ein Gedankenspiel. Angenommen, wir könnten den Namen, einen neuen Namen geben oder vielleicht besser ganz neutral, eine andere Gemeinde. Frisch fängt sie an und es geht darum, einen neuen Namen zu finden. Würden wir zum Beispiel dieser Gemeinde den Namen Evangelium-Gemeinde geben? Oder würden wir Evangelium-Haus sagen? Oder Evangelium-Forum? Ja, warum nicht? Aber vielleicht auch nicht so sehr, weil irgendwie Evangelium klingt eigenartig, aber Gospel-Haus oder Gospelforum klingt natürlich ganz anders, moderner. Warum? Klingt sportlicher oder irgendwie? Obwohl ja dieses angelsächsische Gospel ja von Gospel kommt und das heißt eigentlich gute Nachricht, also nichts anders als gute Nachricht, als Evangelium heißt. Aber das Wort an sich hat ein bisschen anderen Geschmack, man verbindet was anderes damit und dann wird es irgendwo interessanter. Natürlich könnte man jetzt fragen, ob in einer Evangelium-Gemeinde ein anderes Evangelium verkündet wird als in einer Gospel-Gemeinde, weiß man ja nicht. Also Gospel und Evangelium bleibt ja im Grunde, im Kern von dem, was es meint, biblisch, reformatorisch oder vor allem von der Bibel her, bleibt ja gleich. Vielleicht denkt man jetzt, das sind ja alles nur Wortglaubereien, aber irgendwo natürlich verbindet sich auch, muss immer wieder Evangelium oder das, was da drin steckt, ja auch immer in der Zeit gelebt werden. Zeiten verändern sich. Auch Namen werden ein Stück weit moderner oder unmoderner. Und es ist schon wichtig, da auch mitzugehen ein Stück weit und sich zu verändern. Aber genauso wichtig ist, dass der Kern, dass das, was zentral ist, dass das, was unveränderlich ist, irgendwo auch bleibt und uns klar ist und egal wie dann der Name oder der Begriff darüber ist, dass wir wissen, um was es geht. Und deshalb denkt man, ja gut, Gospel, Evangelium, da wissen wir doch eigentlich, um was es geht. Da fallen uns Worte ein, wie zum Beispiel das allerbekannteste aus dem Römerbrief. Gleich am Anfang, wo Paulus schreibt, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und das ist ein ganz, ganz zentrales Wort, ein ganz wichtiges Wort. Viele von uns kennen das auch auswendig. Evangelium ist eine Kraft, die rettet. Und das ist eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht. Gleichzeitig hören wir von Paulus schon einen Brief weiter im Galaterbrief, dass dieses Evangelium, die Kraft, die rettet, durchaus auch umstritten sein kann. Da heißt es im Galaterbrief zum Einstieg, dass er den Leuten schreibt, es gibt kein anderes Evangelium. Ihr dürft da kein anderes Evangelium verkünden. Es gibt Leute, die ihr da Verwirrung stiften und die versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Also schon dort zu Paulus Zeiten irgendwo war man einerseits klar, was Evangelium ist, andererseits gab es auch Verwirrung darum. Also nicht so einfach. Und dann gibt es einfach noch als Einstieg zum Anfahrt hin noch eine wunderschöne Stelle, die im Petrusbrief verankert ist. Und schreibt Petrus auch über das Evangelium der Barmherzigkeit Gottes, der Hoffnung, die wir haben durch Jesus Christus, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung und fügt dann später an in seinem Brief, ihr habt dieses Evangelium gehört, es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Und diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Ist es nicht interessant, so ein kleiner Satz, das Evangelium, die Botschaft ist sogar für die Engel. Interessant, die wollten da auch gern mehr erfahren, sehen, die wollen das erleben. Umso mehr, wenn Engel das interessiert, was Evangelium ausmacht, ist es auch für uns gut, wieder vielleicht neu zu erfahren und wahrzunehmen, was Evangelium, was diese Botschaft, was dieser Begriff ausmacht und was er heißt. Und deshalb möchte ich uns vier Aspekte heute Morgen einer einzigartigen Botschaft mitgeben. Vier Aspekte einer einzigartigen Botschaft, an der wir vorbeikommen wollen. Das erste, das Evangelium ist eine Nachricht und das Evangelium hat einen geschichtlichen Aspekt. Evangelium ist eine Nachricht von etwas, was geschehen ist, von etwas, was getan wurde. Nein, nicht ein Naturereignis, auch nicht ein großes Projekt, das da gemacht wurde, nicht eine kulturelle Leistung, nicht eine politische Leistung, auch nicht irgendwie eine ewige Satzung oder Ordnung, sondern es geht bei dieser Nachricht um die Nachricht von einer Person und ihrer Geschichte. Es geht um Jesus Christus, den Messias Jesus, den Gesalbten. Es geht um seine Person, um seine Geschichte. Das, was Jesus gemacht hat. Evangelium sind nicht nur ein paar Ratschläge oder gute Tipps, wie man ein bisschen besser leben kann, wie man sein Leben ein bisschen besser gestaltet, sondern Evangelium ist die Nachricht von Jesus Christus und der Rettung, das, was er für uns getan hat, was geschehen musste, damit etwas mit uns geschehen kann. Das hängt an einer Person und das hängt an einer Geschichte. Und Rettung gibt es nicht als Ratschlag, als irgendwo Möglichkeit, sich selber irgendwo zu verbessern, als Selbstoptimierung, sondern Rettung gibt es durch eine Person. Und das Evangelium sagt, wenn wirklich in der Tiefe einem Menschen geholfen werden kann und soll, in dem Zustand, wo er sich befindet, dann braucht es dazu das, was Jesus Christus ist, was er war, was durch ihn geschehen ist, sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung. Dann braucht es ihn. Rettung gibt es durch den Stellvertreter. Und das Evangelium ist die Nachricht davon, dass es eine Person gibt, die für mich stellvertretend gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist. Und die mich und uns Menschen mit hineinzieht in ihre Geschichte, in ihr Leben, in das Sterben und in die Auferstehung. Und dass dieser Person, dieser Mensch, dieser Herr Jesus Christus, dieser Messias, dass er relevant ist, wenn es um mich, um mein Heil, um mein Leben geht. Auch um meine Lebensführung natürlich. Da kommen dann auch dann manche Ratschläge mit dazu. Aber es ist entscheidend, dass es zu der Begegnung kommt mit dieser einen Person, Jesus Christus. Und dass seine Geschichte, die eine Geschichte ist, dass wir ihm dort begegnen. Ich möchte dazu, weil es so zentral ist, einen kurzen Abschnitt lesen, wie die ersten Apostel, die ersten Evangelisten diese Botschaft, dieses Evangelium verkündigt haben. Das war eben nicht eine Sache, eine Idee, eine Lehre, sondern sie haben über die Person Jesus Christus erzählt. Und Petrus dort im Haus des Cornelius, wenn er über das Evangelium gesprochen hat, dann hat er gesagt, ihr wisst doch, was im ganzen jüdischen Land geschehen ist. Alles begann in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Damals hat Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und ihm Kraft geschenkt. Und wo immer Jesus hinkam, tat er Gutes. Er heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott stand ihm bei. Und wir sind Zeugen für alles, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und zuletzt hat man ihn an den Holzbalken gehängt und umgebracht. Aber Gott hat ihn am dritten Tag auferweckt und ihn als Lebenden erscheinen lassen. Allerdings nicht vor dem ganzen Volk, sondern vor Zeugen, die Gott im Voraus bestimmt hat. Diese Zeugen sind wir, die Apostel. Wir haben mit ihm gegessen und getrunken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und uns hat Gott auch beauftragt, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen, Gott hat Jesus zum Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt. Ebenso bezeugen alle Propheten von Jesus, durch die Macht seines Namens werden allen, die an ihn glauben, ihre Sünden vergeben. Also das war das Evangelium, dass Jesus Christus in seiner Geschichte und in seiner Person den Menschen vor Augen gestellt wurde. Und dass es dadurch zu einer Begegnung mit ihm kommen konnte. Denn der nächste Satz in der Apostelgeschichte heißt dann, als Petrus seine Rede noch nicht beendet hatte, da kam der Heilige Geist auf alle seine Zuhörer herab. Und dann war das ein Momentum, eine Erfahrung, dass dieser Jesus Christus tatsächlich nicht tot ist, sondern lebt. Und dass er jetzt gegenwärtig ist und dass er jetzt erfahren wird und dass die Menschen berührt waren, dass sie ihm begegnet sind, obwohl er nicht mehr wie ein Mensch wie du und ich da war. Aber er war durch den Geist da und durch das Wort, durch das Evangelium. Und so war er auch als Person da. Und Evangelium ist immer die Begegnung mit einer Person. Zuallererst die Nachricht von ihrer Geschichte und die Begegnung mit dieser Person. Und Begegnung macht was mit einem. Begegnung macht auch bei uns etwas, wenn wir einander begegnen, einander wahrnehmen als Personen, unsere Geschichten auch ein Stück erzählen, dann macht das was mit uns und dann ist man in Beziehung. Und diese Beziehung ist mit Jesus Christus möglich. Das ist der erste Aussichtspunkt, was Evangelium heißt. Evangelium ist im Kern Hinführung zu einer Begegnung mit Jesus Christus. Also Evangelium, das eine, die Nachricht, der geschichtliche Aspekt. Und Evangelium verändert dann auch. Evangelium gibt Identität. Das ist ein zweiter Aspekt von dem, was Evangelium ausmacht, der Aspekt der Kindschaft. Und es ist eben die Fortsetzung von dem, wenn wir Jesus begegnen, als dem, von dem wir gerade gehört haben, dann macht das was mit uns. Und es macht was mit uns, das ist nochmal die Vertiefung auch von, oder nochmal die Erinnerung an letzten Sonntag, wir bekommen einen neuen Status. Wenn wir ihm begegnen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihn, an ihn glauben, dann bekommen wir einen neuen Status. Das heißt, und das Evangelium spricht es auch zu. Es sagt nicht nur, wenn du an ihn glaubst, irgendwann wirst du mal dafür belohnt werden, für deine Treue oder für irgendwas. Sondern das Evangelium sagt, wenn du an diesen Jesus Christus glaubst und ihm begegnest, dann wirst du durch ihn so schon jetzt verändert werden, dass es was mit dir macht. Der Status, dass wir zum Kind Gottes werden. Das klärt das Evangelium, das sagt es uns zu, dass in seiner Gnade und in dem, was Jesus getan hat, etwas mit uns geschieht. Paulus schreibt es im Korintherbrief, wenn er sagt, denn Gott hat den, Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn und in ihm zur Gerechtigkeit würden. Da ist von einem Tausch die Rede. Da ist die Rede davon, dass Jesus, er ist kein Sünder in seinem Wesen, aber es wurde ihm alles angerechnet, was meine Schuld, meine Sünde und die Schuld und Sünde dieser Welt ist, damit alles, was sein Heil ist und was er an Gerechtigkeit ist und an Liebe und an Barmherzigkeit, dass uns das zugerechnet wird und wir in ihm und durch ihn einen neuen Stand haben. Den Stand der Gerechtigkeit, sagt Paulus, den Stand Kind Gottes zu sein, den Stand Tochter des Vaters im Himmel zu sein und Sohn des Vaters zum Himmel. In Römer Kapitel 8, Vers 15 schreibt Paulus dazu, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Das ist Evangelium. Das Evangelium als Zusage eines neuen Standes, eines neuen Status. Nicht mehr Knechte, nicht mehr irgendwo in einer Abhängigkeit, sondern im Stand des Kindes, das rufen darf, Abba, lieber Vater. Und das deshalb eine ganz andere Lebensgrundlage und Lebensbasis bekommt. Ganz andere Möglichkeiten zu handeln und sich zu verhalten. Man muss nicht wieder aus Angst handeln. Man muss sich nicht wieder fürchten vor dem Gott. Man muss sich nicht wieder bemühen, jemand gefällig zu sein oder irgendwas zu erreichen, damit man einen Standard und einen Stand bekommt, sondern es ist die feste Zusage da, der Status ist geklärt. Du bist und du bleibst mein Kind. Egal, was dann auch im dazwischen kommen mag oder was dann auch mal daneben gehen mag. Es ist eine Grundlage, wo man nicht mehr aus Angst herausleben muss, sondern frei und zuversichtlich und wo einfach dieses Geschenk einer unbedingten Annahme, einer Liebe, die prägt, du hast es schon ein bisschen ausgeführt, die darf uns umarmen, die darf uns aufrichten und sie darf dann auch zu einer Motivation werden für unser Leben, wie wir leben und uns verhalten. Das führt dann gleich zum dritten Punkt hin, aber ich möchte dazwischen noch eine Geschichte erzählen, eine kleine Beispielgeschichte, die Spurgeon erzählt hat, die auch das schon deutlich macht. Wenn wir uns beschenken lassen von diesem zweiten Aspekt Evangelium, dass wir einen neuen Status kriegen, dann dürfen und können wir uns auch anders verhalten, dann wird das auch was mit unserer tiefen Motivation machen, mit unserer tiefen Dimension uns in der Tiefe unserer Persönlichkeit auch ein Stück verändern können. Und dazu eine Geschichte von Spurgeon. Er hat erzählt, dass es mal in einem Königreich einen Gärtner gab, der seinem König die größte Karotte gebracht hat, die er geerntet hat in diesem Jahr. Warum? Einfach, weil er diesen König liebte, weil er dankbar war, für, dass er in seinem Reich leben durfte, dass er sein König war und einfach diesen König liebte und dachte, dem bringe ich jetzt die größte Karotte, die ich geerntet habe. Der König sah das, sah sein Herz, war tief berührt und sagte dann, mir gehört das Ackerfeld neben deinem Garten. Es ist dreimal so groß wie dein Garten und ich schenke dir dieses Ackerfeld. Du bist ein guter Gärtner und du wirst das Feld gut nutzen. Bei Hof war auch ein Adliger und er hat es mitbekommen. Und er dachte, was, hey, für eine Karotte kriegt der einen Acker geschenkt? Er hat sich eine Audienz beim König geben lassen und als er dann vorsprechen durfte, brachte er sein größtes und sein schönstes Pferd mit. Der König sah es an und sagte Danke. Und das war's dann. Und was dann der Mann gedacht hat, keine Ahnung. Aber so geht es nicht in diesem Königreich. Sagt Spurgeon, oder im Königreich Gottes, da geht es um andere Dimensionen, da geht es nicht mehr um Berechnung, da geht es nicht mehr etwas zu tun, weil ich etwas bekommen will. Da geht es um einfach ganz andere Beziehungsqualitäten, die dort gelebt werden. Da geht es um Herzensveränderungen in der Persönlichkeit, die etwas mit einem machen und die diese Atmosphäre und die Qualität, den Wert dieses Königsreichs auch bestimmen. Deshalb ein dritter Aspekt. Evangelium ist auch die Nachricht von einem neuen System. Das ist der Reich Gottes Aspekt. Dass wir eingeladen werden, nicht nur etwas für uns zu empfangen, für uns anzunehmen, diese persönliche Dimension des Evangeliums, sondern auch eingeladen sind in die größere Dimension des Evangeliums. Ist schon im Neuen Testament angelegt, wenn ich vorhin Römer 1 zitiert habe, die Evangelium als Gerechtigkeit Gottes für uns, die uns rettet, dann gibt es auch noch einen anderen Aspekt im Evangelium, der speziell bei den Evangelien auftaucht. Und da sagt Jesus, als er Markus 1, Vers 14, ganz am Anfang seiner Wirksamkeit, als Jesus das Evangelium Gottes predigte, da sprach er, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und da spürt man und kann das mitbekommen, Evangelium ist hier der Aspekt einer neuen Herrschaft, der Aspekt des Reiches Gottes, dass eine neue Zeit, eine neue Herrschaft, ein neues System angebrochen ist, in dem man leben kann und leben darf. Reich Gottes ist eine neue Verwaltung, ein neuer Herrschaftsbereich, ein Regimewechsel oder eine Regimemöglichkeit, sich unter ein Regime einzuordnen, das andere Werte hat, das anders miteinander kommuniziert, das einfach anders lebt. Wir haben solche Wechsel natürlich auch in ganz weltlichen Organisationen, Firmen und so weiter oder auch in der Politik. Wenn ein neuer Manager kommt oder neue Politik anfängt, dann ändern sich die Dinge. Zum Beispiel jetzt gerade geht ja durch die Zeitungen, Elon Musk hat ja 44 Milliarden investiert, um Twitter zu kaufen. Und in der NZZ, Neuen Zürcher Zeitung, war die Schlagzeile, massive Entlassungswelle. Elon Musk krempelt Twitter um. Das könnte der Anfang eines Paradigmenwechsels im Silicon Valley sein. Also da fürchtet, es sind ja inzwischen schon die ganze höhere Management-Ebene und 3.700 Mitarbeiter entlassen worden. So funktionieren Regimewechsel in dieser Zeit, dass man eben sagt, okay, mal Leute weg und andere ran. Das ist nicht die Art Jesu. Aber im Grunde ist das hier genau das, was passiert ist. Dass als Jesus hier sagt, ich bin gekommen, ich verkünde euch, da ist ein anderes Regime möglich. Da gibt es einen anderen Herrschaftsbereich. Da gibt es ein anderes System, wo man ganz anders leben kann, wo man neue Werte entdecken kann und leben kann, wo man sich verändern lassen darf und auch verändern lassen muss, wenn man darin lebt, um diese Qualität des Reiches Gottes zu leben. Weil Jesus ja nicht kommt und sagt, ich säble mal alle ab, die jetzt da sind und macht die weg, sondern Jesus ist ja gekommen und ist den Weg, wie wir gehört haben, ans Kreuz gegangen, ins Sterben, in den Tod hinein und dann zur Auferstehung und zur Herrschaft eingesetzt worden. Und es ist ein ganz anderer Weg, der von menschlichen Werten her als Schwäche, als Leiden, ja, was ist das? Da tut sich kein Erfolg. Menschlich gesehen ist das eine Umwertung der Werte, die Jesus mit sich bringt in seinem Reich. Und das ist dann auch so, wenn es darum geht, dass wir in dieses Reich hineinkommen. Dann kommen wir nicht mit unseren menschlichen Werten und Wertvorstellungen hinein, wer was ist und sein sollte, sondern dann geht es nur über diesen Weg, den Jesus auch vorgezeichnet hat, über den Weg des Kreuzes, dass wir das auch für uns gelten lassen. Und das hat in allerersten Gemeinden schon die Leute dort geprägt. Paulus schreibt an die Korinther und fragt sie, was seid ihr? Schaut euch selber an, Brüder und Schwestern. Was seid ihr für Menschen? Wen hat Gott da berufen? Was seid ihr? Nach menschlichen Maßstäben geurteilt, gibt es da nicht viel Weise oder Einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt, so setzt er das außer Kraft, was etwas zählt. Und deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Das war die Anfangszeit der ersten Gemeinde. Und da spricht Paulus hinein und sagt, das ist die Qualität des Reiches Gottes, dass da keine Menschen sind, die auf sich selber stolz sind, sondern Menschen, die auf Jesus stolz sind und auf das, was er für sie getan hat. Das Evangelium vereint im Reich Gottes Menschen, die ihre Wertewelt auch verändern lassen und die da umkehren und die neu denken und die etwas in der Tiefe ihrer Persönlichkeit mit sich machen lassen. Wir haben gestern Abend ein wunderschönes Musical erlebt. Annette hat davon schon berichtet. Wir durften dabei sein, das mit genießen und ich kann nur bestätigen, es war alles wert, den Einsatz, um dieses Musical möglich zu machen. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und so viele Leute da gewesen, wunderbar. Aber die Geschichte dort war ja die, dass die Hauptdarsteller oder die haben praktisch die Gnade und die Gunst des Königs auf eine Weise ausgenutzt, die nichts mit ihrem Leben gemacht hat. Sie sind dabei nicht verändert worden. Sie sind gleich geblieben in ihrer Persönlichkeit. Sie haben immer, immer mehr bekommen. Und der Maharaja war ein Gnädiger, der alles geschenkt hat und alles hergegeben hat. Aber es hat nichts mit ihrem Herzen gemacht, dass sie verändert worden sind. Und das ist zu wenig. Wenn wir in das Reich Gottes das Evangelium hören, dann geht es auch darum, dass Werte in unserer Tiefe verändert werden. Evangelium ist ein neues System, eine Umkehrung der Werte. Und das führt dann auch hinein in den letzten Gedanken, den ich noch aufgreifen will, dass das Evangelium auch etwas ist, was eben weitergetragen werden darf und soll und weitergetragen werden muss. Und das geschieht durch uns Menschen, das geschieht durch Menschen, die sich verändert haben lassen, die in das Reich Gottes hineinfinden und die dann auch bereit sind, dieses Neue, was sie erfahren haben, gemeinsam auch zu gestalten und zu leben. In diesem Zusammenhang spricht der Petrusbrief von einem neuen auserwählten Geschlecht, von einem königlichen Priestertum, einem heiligen Volk, ein Volk zum Eigentum, das verkündigen soll die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Das Evangelium führt uns in eine Dimension hinein, dass wir auch gerne priesterlich unterwegs sind. Dass wir sagen, das, was wir erlebt haben an Vergebung, an Gnade, den Status, in dem wir leben dürfen, das neue Leben, das im Miteinander möglich ist, das möchte ich tatsächlich auch priesterlich leben. Und das heißt eben, dass ich bereit bin, wie ein Priester, Menschen vor Gott zu bringen, für sie da zu sein, für sie mich um sie zu kümmern, aber auch Gott zu den Menschen zu bringen, diese Werte, das, was ich erlebt habe, mit Menschen zu teilen und für sie da zu sein. Und dass ich so auf diese Weise auch für Menschen da bin, um ihnen den Segen, das Neue des Evangeliums auch durch meine Person mit zu vermitteln. Priesterlich leben, das ist der Zielpunkt. Bei Luther heißt es ja damals das allgemeine Priestertum. Und das war nicht so gemeint, dass man eben halt jetzt ein bisschen mehr mitarbeiten darf in der Kirche, sondern dass man dieses Qualität, dass man dieses Evangeliumsqualität in seinem Leben prägend wird. Und man von daher priesterlich lebt, für die Menschen sich einsetzt, Gott zu den Menschen hinbringt und sich dann auch, wie wir in dem Musical gestern gehört haben, auch tatsächlich für das Gute einsetzt und dem Bösen, so gut es geht, auch zu widerstehen trachtet. Also diese vier Aspekte, die machen unter anderem Evangelium aus, diese einzigartige Botschaft. Das Evangelium eine Nachricht, einen geschichtlichen Aspekt hat. Es geht um Jesus, um seine Person, dass sie etwas mit uns macht. Sie verändert unsere Identität. Sie gibt uns einen Status als Kind Gottes, als Tochter und Sohn Gottes. Sie lädt uns ein, im Reich Gottes zu leben, neue Werte, neue Qualitäten auch wahrzunehmen und da umzudenken. Und sie ermutigt uns und bevollmächtigt uns auch, handeln zu können zum Segen füreinander im engen Rahmen unserer Familien oder wo auch immer, wo wir stehen und leben und auch gemeinsam als Gemeinde. Es sind nur vier Aspekte einer einzigartigen Botschaft. Es gibt sicher noch viele andere mehr, aber die Aspekte, die wir heute Morgen einfach mal bei diesem Sightseeing angucken. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine, wo stehe ich, was ist für mich da wichtig? Vielleicht geht es für den einen oder anderen von uns, dass wir ganz neu sagen, oder sagen, ich will eigentlich diese Begegnung mit Jesus, diese Qualität wieder neu erleben. Ich brauche ihn als Person, als Gegenüber. Nicht nur ein paar Gedanken oder Worte irgendwo, ich möchte auch ihm wieder begegnen. Dass sein Geist wieder, dass er lebendig wird durch seinen Geist und das auch etwas mit mir macht. Dann ist gut, sich da ganz neu auszustrecken. Das kann ja nicht erzwungen werden. Das ist ja auch ein Geschenk, wenn so eine Beziehung oder Begegnung stattfindet. Und vielleicht ist es dann dran, einfach zu sagen, für sich oder wie Daniel gesagt hat, auch im Gebet, Herr, ich sehne mich so nach einer neuen Begegnung mit dir. Vielleicht spürt man auch die Motivation der Liebe oder was ist eigentlich in meiner tiefen Dimension da. Da gibt es auch Dinge, die sollten sich und dürfen sich verändern. Dann darf man das auch Gott hinhalten oder hinlegen. Also ganz persönlich können wir hören, aber auch wir als Gemeinde, weil wir sind ja nach seinem Namen genannt, wie es im Alten Testament an einer Stelle heißt und heißen tatsächlich Christusgemeinde. Wie leben wir eine Evangeliumkultur? Da sind wir eingeladen, diese Kultur des Evangeliums ganz neu zu entdecken, zu gestalten und dann auch irgendwo ihr Ausdruck zu geben. Und das ist eine Einladung, wirklich Neues zu entdecken, weil es gibt in diesem Bereich des Evangeliums noch so viel Neues zu entdecken, noch so viel Land einzunehmen. Und ich denke, das ist auch eine schöne Sache, wo wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Beim Evangelium geht es letztlich um die große Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen und mit dieser Welt. Und da dürfen wir ein Teil sein, persönlich und auch miteinander. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns frohe Botschaft gibst, dass du uns die gute Nachricht schenkst, dass nicht wir durch unsere eigene Kraft und unsere eigenen Möglichkeiten uns so anstrengen müssen, damit wir uns selber, die Welt und alles zum Guten hin verändern. Nein, Herr, du bist gekommen. Du bist gekommen als unser Retter und als unser Herr und Heiland. Und wir danken dir für dein Leben, für dein Sterben und für deine Auferstehung. Und wir danken dir, dass du uns deinen Geist gesandt hast, mit dem du gegenwärtig bist, in dem du hier und jetzt erfahrbar bist. Und wir bitten, Heiliger Geist, führ uns neu hinein in Begegnungen mit dir, mit deinem Wort und Erfahrungen, die wir machen, auch in deiner Nachfolge. Wir beten, Herr, dass deine Kraft und deine Liebe, deine verändernde Gnade unser Leben auch in der Tiefe erreicht und etwas mit uns macht. Danke, dass wir sicher sein dürfen, dass wir aus dem Status Kind Gottes zu sein durch dich nicht herausfallen werden. Das hast du uns verlässlich zugesagt. Danke für deine Treue und für deine Liebe. Und danke, dass du uns Räume eröffnest, die wir gestalten dürfen, in denen wir leben dürfen, persönlich und miteinander, um etwas von dem Segen und von dem Guten, das du uns geschenkt hast, auch einander und anderen Menschen weiterzugeben. Es ist so eine großartige Berufung, dass wir Königskinder und Priester und Priesterinnen sein dürfen. Danke dafür und lass uns ganz neu die Augen geöffnet sein für das, was du uns in dir schenkst. Amen.